Hinter Bonner Türen. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers. Weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. Bonn im Spätherbst 1628. Eine Gruppe von Männern läuft zielstrebig über den Marktplatz, vorbei an Händlern, die ihre Waren anbieten. Vor einem Haus mit einer Apotheke im Erdgeschoss bleiben sie stehen und stoßen die Tür auf. Dann geht alles ganz schnell. Sie nehmen die Tochter des Apothekers, Katharina Curtius, fest. Die Anklage? Sie soll einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und schwarze Magie angewendet haben. Ihr stehen Monate im Arrest bevor, mit Verhören, Erniedrigungen und Folter, an deren Ende die Frau sich selbst in einem Testament großer, grober Laster beschuldigt und in Bonn hingerichtet wird. Sie ist nicht die einzige Frau, die in diesem Jahr am Marktplatz festgenommen wird. Auch die Wirtin der Gastwirtschaft zur Blomen, Elisabeth Kurzrock, wird als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Warum wurde diesen Frauen auf so grausame Weise der Prozess gemacht?
Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Hinter Bonner Türen. Ich bin Johanna Lübke und ich sitze hier mit meiner Kollegin Christine Ludewig.
Hi auch von mir. In unserem Podcast haben wir schon einige Türen zu historischen Gebäuden in Bonn geöffnet, in denen etwas Spannendes oder Kurioses passiert ist und die Geschichten dahinter erzählt. Wie ihr in der Szene eben gehört habt, kehren wir für diese Folge nochmal an den Bonner Marktplatz zurück. Schauplatz ist unter anderem eine der damals 4 Apotheken am Marktplatz und auch wieder, wie in Folge 1, treue Hörer werden sich erinnern, die Gaststätte zur Blomen, die heute im Höttche heißt. Aber dazu später mehr.
Wir reisen heute ins 17. Jahrhundert und öffnen ein sehr düsteres Kapitel der Geschichte Bonns, die Zeit der Hexenverfolgungen. Keine einfache Recherche, denn die Quellenlage ist ziemlich schwierig.
Warum eigentlich? Das haben wir den ehemaligen Uni-Archivar und Historiker Thomas Becker gefragt, der sich mit den wenigen Anhaltspunkten zur Hexenjagd in Bonn und der Region beschäftigt hat.
Bonn ist 1689 in einem Krieg gegen Ludwig XIV. Von Frankreich völlig zerstört worden. Da sind auch die ganzen Akten der Verwaltung und der Gerichte mit draufgegangen. Also das Stadtarchiv hat nur noch ganz geringe Reste aus der Zeit vor 1689. Und wir haben überhaupt keine Prozessakten aus der Zeit der Hexenverfolgung.
Aber über 2 Frauen, die als Hexen verbrannt wurden und am Bonner Marktplatz lebten, ist mehr bekannt. Elisabeth Kurzrock und Katharina Curtius hießen die beiden. Dass es überhaupt Infos gibt, liegt vermutlich daran, dass sie beide zur gehobeneren Gesellschaft in Bonn gehörten, wie Becker uns erklärt hat. Er hat die Infos für uns mal zusammengefasst.
In den beiden Fällen ist es so, dass es sich um vornehmere Frauen handelte. Sie gehörten also der Bonner Oberschicht an und deswegen sind ihre Namen bekannt geworden und deswegen kann man ein ganz klein wenig über sie recherchieren. Die eine Frau, deren Namen schon sehr, sehr lange bekannt ist, das war die Gastwirtin Elisabeth Kurzrock. Elisabeth Kurzrock war zweimal verheiratet und das zweite Mal mit einem Bonner Schöffen und Ratsmitglied, der auch mal kurzzeitig Bürgermeister war. Das heißt also, sie gehörte in die oberste Schicht der Bonner Bürgergesellschaft. Sie war zum Zeitpunkt der Verhaftung Witwe und sie leitete das Gasthaus, das es heute noch gibt. Heute heißt es M. Höttche. Damals hieß es Gasthof zur Blomen. Das ist eines der ältesten Bonner Gaststätten und Restaurants, schon seit dem 14. Jahrhundert bezeugt. Und sie ist daher auch immer als ganz, ganz lange einzige Person, die wegen Hexerei hingerichtet worden ist, in Bonn bekannt gewesen. Die andere ist Katharina Curtius. Katharina Curtius war die Tochter des ersten Bonner Apothekers, Gerhard Röseler. Und der hatte eine Apotheke aufgemacht am Bonner Markt, und zwar an der Ecke zur Bonngasse. Da ist heute ein Hutgeschäft. Katharina hat 1615 einen Apotheker geheiratet, namens Ferdinand Curtius. Und dieser Ferdinand Curtius hat genau auf der anderen Seite, also das ist ja noch Markt, aber an der Einmündung zur Sternstraße, ein Haus gekauft und da davon gehen wir eigentlich aus, auch eine Apotheke eingerichtet. Und diese Apotheke hat, wenn Sie wollen, besteht sogar heute noch. Sie hat jedenfalls sehr lange bestanden. Sie hatte verschiedene Namen und hieß, ich weiß nicht seit wann, seit dem 18. Jahrhundert bis vor wenigen Jahren Löwenapotheke. Heute ist da eine Apothekenkette drin. Das heißt, da lagen sich zwei Apotheken gegenüber. Und dieser Ferdinand Curtius ist dann irgendwann, ich weiß jetzt das Datum nicht genau, vor 1628 verstorben. Und seine Witwe Katharina hat einen Verwandten geheiratet, namens Rainer Curtius, ebenfalls Apotheker aus einem Ort in der Nähe von Düren. Er ist also dann in diese, wir sagen jetzt verkürzt, Löwenapotheke eingezogen. Und er ist der Nutznießer gewesen, dass sie 1629 verhaftet und wegen Hexerei hingerichtet worden ist.
Was heißt denn Nutznießer an dieser Stelle überhaupt?
Wir wissen von dem Verfahren so gut wie nichts. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Katharina, und zwar ganz zweifellos auf Druck ihrer Peiniger, ein Testament verfasst hat. Wir kennen das Testament nicht, es ist verloren, aber wir haben eine kurze Inhaltsangabe aus dem 19. Jahrhundert. Und da sind zwei ganz wesentliche Informationen drin. Erstens, dass sie als Hexe beschuldigt, sich in dem Testament großer, grober Laster beschuldigt. Das kann man als schwarze Magie deuten, also eine Selbstbeschuldigung. Und zweitens wird ein Schöffe des Bonner Hohen Weltlichen Gerichts als Zeuge mitgenannt, der die ganze Sache überwacht. Und das ist Dr. Franz Bührmann, ein ganz gefürchteter, berüchtigter Hexenkommissar, der in dieser Erwähnung des Testaments zum ersten Mal aktenkundig wird im Zusammenhang mit Hexenprozessen. Und dieses Testament ist eben ganz zugunsten ihres zweiten Ehemanns Rainer. Das heißt, er erbt die Apotheke und er hat dann kurze Zeit darauf eine neue Frau, mit der er auch dann sehr bald das erste Kind hat und steigt auch in die oberste Bonner Gesellschaft auf.
Ob es wirklich ihr eigener Ehemann war, der sie beschuldigt hat, können wir nicht sicher sagen. Aber er hat also offenbar profitiert.
Die Beschuldigung endete für Katharina tödlich. Was wurde solchen Frauen bei diesen Hexenprozessen denn überhaupt vorgeworfen?
Also wir haben keine Prozessakten, deswegen kennen wir nichts Genaues. Aber wir wissen, wie es in solchen Prozessen zuging. Das Muster ist eigentlich überall gleich. Hexenverfolgung basiert auf einer Lehre, die sich im späten 14., dann vor allen Dingen im 15. Jahrhundert entwickelt hat. Man spricht vom sogenannten gelehrten Hexenbegriff. Und dieser gelehrte Hexenbegriff beschreibt ein Kumulativdelikt. Darunter ist zu verstehen, dass es hier nicht nur einen Tatbestand gibt, sondern eine Verknüpfung von vier, manche sagen auch fünf, verschiedenen Elementen. Das ist der Pakt mit dem Teufel. Das ist zentral. Er beinhaltet eine bewusste Absage an Gott und einen ausdrücklich geschlossenen, juristisch verbindlichen sozusagen, Pakt mit dem Teufel. Dieser Pakt wird besiegelt durch ein Symbol, wenn Sie so wollen, ein rechtsmächtiges Zeichen, in dem Fall ist das Geschlechtsverkehr, die Teufelsbuhlschaft. Es gehört also konstitutiv zum Teufelspakt dazu. Und der Teufel sammelt auf diese Weise Anhängerinnen und Anhänger in den einzelnen Ortschaften und die führt er auch zusammen zum sogenannten Hexensabbat. Das ist übrigens ein Wort, das man damals so gut wie nie benutzt hat. Man sprach einfach vom Teufelstanz. Man sagte auch in der Regel nicht Hexe, sondern Zauberin, Zäubersche. Und diese Leute kamen halt irgendwo zusammen, wo sie dann gemeinsam gefeiert haben, mit dem Teufel, ihm gehuldigt haben und mit ihm gefeiert haben. Und das vierte Element, das war der Schadenszauber. Das ist das, was es seit Jahrtausenden in ganz vielen Kulturen gibt. die Vorstellung davon, dass Menschen mit schwarzer Magie anderen schaden können. Und seit Jahrtausenden wird das in den unterschiedlichsten Kulturen auch mit dem Tod bedroht. Nur war es bisher so, dass mit einem solchen Zaubereiprozess die Sache erledigt war. Die Person wurde beschuldigt, man hat sie schuldig gefunden, verurteilt, sie wurde hingerichtet, seit Jahrtausenden oft durchs Feuer, und damit war sozusagen der Rechtsfrieden wiederhergestellt. Dieser neue, moderne, gelehrte Hexenbegriff hat als zentrales Element ja den Hexensabbat. Das heißt, hier ist es eigentlich immer so, dass wenn man eine Hexe gefangen hat, man erst am Anfang der Verfolgung steht. Denn zentrales Element der Verhöre und der Folter ist immer die Frage, wer war noch dabei? Und deswegen haben wir das Phänomen der Kettenprozesse. Das heißt, es werden immer weiter Namen erfoltert, und zwar meistens auch mit viel Manipulation, sodass eben noch weitere Personen verhaftet und hingerichtet werden können.
Am Anfang dieser Prozesse lag dann also immer so eine Anschuldigung wegen Schadenszauberei. Das waren laut Becker konkrete Vorwürfe.
Die Frau ist an meinem Haus vorbeigekommen und hat irgendwas gemurmelt. Zwei Tage später war mein Kind krank. Derartige Dinge. Oder ich bin schon 3 Jahre verheiratet, meine Frau ist noch nicht schwanger geworden. Da muss die Nachbarin meinen Samenleiter verknotet haben. Sogenannte Nestelknüpfen, damals sehr verbreitet als Angst von jungen Männern.
Eine entscheidende Frage bei den Befragungen danach, um weitere vermeintliche Hexen zu finden, war dann immer die nach diesem Hexensabbat, erklärt Becker. Von gefolterten Frauen in Bad Godesberg und Umgebung wurde zum Beispiel das Hochkreuz in Bad Godesberg als Hexentanzplatz angegeben.
Zu Bonn ist zu diesem Vorgehen, um die Namen zu erfoltern, nichts bekannt. Aber in Rheinbach ist die Quellenlage zumindest ein bisschen besser.
Und da wissen wir zum Beispiel, dass der untersuchende Hexenkommissar, es ist dieser Dr. Franz Bührmann, den Leuten nahelegt, welche Namen er sie hören will. Wer war mit dir auf dem Teufelstanz? War das der im gelben Haus neben dem Brunnen? Und da die Leute schon genügend Schmerzen ertragen mussten, wissen sie, wann sie Ja sagen sollen.
Eine der wenigen Quellen, die wir zu den Hexenprozessen in der Region haben, ist das Buch Wehmütige Klage der frommen Unschuldigen des Rheinbacher Schöffen Hermann Löhr. Er war ein erbitterter Feind dieses Hexenkommissars Bührmann, und das Buch richtet sich gegen eben solche falschen Zauberrichter. Löhr schildert darin die Folterungen und kritisiert eben Bührmann sehr stark. Er ist sich sicher, dass dieser Mann die Hexenverfolgung vorantrieb, um sich zu bereichern. So schreibt er etwa, Bührmann habe, um an Geld zu kommen, eine reiche 60- bis 65-jährige Witwe namens Christina Böfgens gefangen genommen. Er schreibt außerdem, dass die Frau in wenigen Tagen zu Tode gefoltert wurde und währenddessen ihr Hab und Gut konfisziert wurde. Und Bührmann soll zu den Schöffen auch gesagt haben, höret ihr auch, wie es oben im Hals krachet, als ihr der Teufel den Hals zerbrach.
Boah, also das klingt wirklich furchtbar. Der Name Bührmann fällt ja bei den Hexenprozessen in dieser Region aber immer wieder. Was wissen wir denn über ihn?
Er war Volljurist, das stellte ihn laut Becker in der sozialen Pyramide damals einem Freiherr oder Ritter gleich, was also schon eine besondere Position war. Und er muss für diesen Ausbildungsweg auch Geld gehabt haben.
Zu seinem Wirken in Bonn ist das Testament von Katharina Curtius tatsächlich der einzige konkrete Anhaltspunkt. Aber er war berufen worden an ein Gericht in Bonn, das wissen wir. Das war zwar laut Becker nicht zuständig für Hexenprozesse, aber Bührmann könnte trotzdem andere Gerichte beraten haben.
In Kurköln sah die Rechtsprechung vor, dass die einzelnen Gerichte, wenn sie in Hexereifragen nicht besonders gut weiterkamen, und das war das Normale, weil keiner war ja dabei beim Hexentanz, bei der Schadenszauberei, bei der Teufelsbuhlschaft. Das gab also verfahrenstechnische Probleme, dass in solchen Fällen die Gerichte einen unparteiischen Rechtsgelehrten von einem der beiden obersten kölnischen Gerichte, also des Hohen Weltlichen Gerichts in Bonn, das andere saß in Köln, als Berater holen sollten. Und genau das passiert mit Bührmann unmittelbar nach der Bonner Verfolgung. Das heißt, er taucht zuerst auf in Schwarz-Rheindorf, gegenüber von Bonn. Das ist eine eigene kleine Herrschaft, die von der Äbtissin dort geleitet wird. Daneben liegt die Herrschaft Fielich. Und in beiden Fällen taucht Bührmann auf und er übernimmt sozusagen die Prozesse.
Und so ging das wohl immer weiter. Am bekanntesten ist sein Wirken am Gericht in Rheinbach wegen der besagten Quelle des Schöffen.
Bürmann hat dann 1635 eine wohlhabende Bonnerin geheiratet und dann auch in einer vornehmen Gegend in Bonn gelebt. Bis in die 1640er Jahre wurde er wohl noch als Hexenkommissar einberufen, was sich laut Becker finanziell auch ziemlich gelohnt haben muss.
Er war ein Mensch, der ganz offensichtlich die Jagd nach Hexen fanatisch betrieben hat. Wie weit er das wirklich auch tat aus Überzeugung und wie weit er einfach den Interessen derjenigen entgegenkam, die ihn gerufen haben, lässt sich heute nur schwer beurteilen. Wir wissen aus vielen, vielen vergleichbaren Studien, dass hinter Hexenverfolgung sehr häufig einzelne Interessengruppen am Ort stehen, die versuchen, die Konkurrenz beiseite zu schieben oder gar auszulöschen, wie immer die Situation ist.
Ein Anhaltspunkt für die Grausamkeit von Bürmann ist, dass es sowohl in Bonn als auch in Rheinbach und Siegburg Personen gab, die während der Folter gestorben sind. Immer mit der Behauptung des Hexenkommissars verbunden, der Teufel habe ihr Genick gebrochen, damit sie nichts verraten.
Und in Rheinbach wissen wir ganz genau, dass der Henker sich weigerte, eine Frau namens Christina Böfkens weiter zu foltern mit der Argumentation, die stirbt, wenn ich sie weiter foltere. Das darf nicht sein. Folter war ein Mittel der Wahrheitsfindung, keine Bestrafung und nichts, was den Menschen schädigen sollte. Das heißt, der Henker weigerte sich und Bürmann hat seinen ganzen, man kann schon sagen, dämonischen Einfluss geltend gemacht, damit der Henker weitermacht.
Es gab dann auch viele Erniedrigungen, die den Beschuldigten bei der Folter passierten.
Es gab weiterhin die Theorie, dass der Teufel versucht, seinen Anhängern Schutz zu bieten und Hilfe während der Verhöre, damit sie nicht aussagen. Und der Teufel, so hieß es, versteckt sich dann unsichtbar in den Haaren der Angeklagten. Und deswegen wurden den Angeklagten sämtliche Haare abgeschoren. Und mit sämtliche meine ich auch die Schambehaarung. Und genau das schreibt Löhr in seinem Buch, dass dieser Frau tatsächlich auch die Schamhaare vom Henkersknechten abrasiert wurden. Das ist entwürdigend, ich würde das als Psychofolter ansehen, aber es ist ein normales Verfahren in diesen Prozessen.
Die meisten Opfer waren ja Frauen. Dabei war die Verfolgung per se nicht geschlechtsspezifisch. Es gab ja auch einige männliche Opfer. Aber ein Schwerpunkt kristallisierte sich schon heraus im Rheinland. Und zwar Frauen, gerade solche, die keinen so starken Rückhalt hatten, wie etwa ältere Frauen oder Witwen. Und auch die Oberschicht war in der weiteren Region wohl unter den Opfern stark vertreten.
Katharina Curtius und Elisabeth Kurzrock aus Bonn passen da genau ins Bild.
Zeitlich befinden wir uns ja damals im Jahr 1628. Laut Becker gab es wohl schon davor eine Welle der Hexenverfolgung in Bonn. Das war so Ende des 16. Jahrhunderts. Aber 1628, also dieser Zeitraum, war laut unserem Experten die Hochphase der Hexenprozesse, und zwar in ganz Europa.
Sehr interessant war auch seine Ausführung zu den Lebensumständen der Zeit. Es herrschte nicht nur der 30-jährige Krieg seit 10 Jahren, außerdem gab es damals eine kleine Eiszeit mit Überschwemmungen und so gab es dann schlechte Ernten, Hunger und viel Leid insgesamt. Also eine Situation, die solchen Verdächtigungen als Hexe ein gutes Milieu geliefert hat.
Wenn es allen gut geht, wenn die Sonne scheint, glauben die Leute nicht so sehr an Schädigung durch Magie und Ähnliches. Wenn aber alles schlimm ist, wenn das Klima nicht mitspielt, wenn Inflation eine Rolle spielt, damals hatten wir eine ganz starke Inflation, wenn noch weitere Faktoren wie Krankheiten, naja, ich muss es nicht lange ausführen, jedenfalls dann wirkt so eine Anschuldigung glaubwürdiger. In kleineren Orten war es immer wichtig, ob die Bevölkerung mitspielte oder ob die sich gegen die Verhaftung einer Person aus ihrer Mitte wehrte. Und wenn da ohnehin eine Krisenatmosphäre herrschte, war es einfach leicht, eine solche Anschuldigung durchzuziehen.
Becker hat hochgerechnet, dass es vermutlich 70 bis 100 Todesopfer waren in dieser Prozesswelle in Bonn. Es gab übrigens aber auch Freilassungen, wenn man es eben schaffte, die Folter zu überstehen.
Für mich war außerdem neu, dass es auch Vorwürfe gegen Werwölfe gab. Da gibt es sogar einen interessanten Fall aus der Gegend. Beschuldigt wurde ein Philipp aus Lannesdorf. Über den steht laut Becker etwas in einem Eintrag eines Pfarrers in einem Taufbuch aus Mehlem. Und der schreibt, dass ihm eben so ein Gürtel aufgefallen ist bei diesem Philipp. Und sie sind wohl davon ausgegangen, dass er sich darüber eben in einen Werwolf verwandeln konnte.
Also neben diesem Gürtel gab es auch noch andere Indizien, aber das war eben einer und das klingt für uns natürlich total absurd. Aber auch über unseren Hexenkommissar Bührmann erfahren wir in diesem Zusammenhang eben noch etwas, denn laut dem Zeitzeugen Hermann Löhr wollte er eben auch einfach mal gerne einen Werwolf fangen und hat deshalb Leute als Werwolf beschuldigen lassen, weil er das quasi als Trophäe gesehen hat.
Auch Philipp von Lannesdorf ist wahrscheinlich bei der Folter gestorben. Die offizielle Lesart war, dass ihn ein Dämon erwürgt hatte. Sein Körper wurde dann auf der Gerichtsstätte in Bonn verbrannt, und zwar außerhalb im heutigen Auerberg in Richtung der heutigen Straße auf der Josefshöhe. Und dort wurden wohl die meisten Verurteilten hingerichtet.
Auch gegen die Familie unseres Zeitzeugen Hermann Löhr hat sich die Hexenverfolgung irgendwann gerichtet. Er und seine Familie setzten sich nach Amsterdam ab. Und dort hat er 1675 dann eben dieses Buch geschrieben.
Wie auch immer motiviert, solche Kritik an Hexenprozessen war damals sicher selten. Diese Verbrechen, so muss man sie ja heute nennen, zeigen, wie in der Geschichte leider so oft, wie viel Leid eine Gruppe unschuldigen Menschen antun kann und das unter völlig irrwitzigen Vorwänden und wie viele dazu offenbar schweigen.
Wir haben gehört, die Krisenstimmung hat das damals befeuert und auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Solche Beschuldigungen waren ja offenbar auch eine gute Gelegenheit, sich zu bereichern oder unerwünschte Personen loszuwerden.
Auch wenn durch fehlende Quellen nicht so viel bekannt ist über die Hexenprozesse in Bonn, sind sie sicher ein sehr wichtiges Kapitel unserer Stadtgeschichte.
Auch wenn es ein sehr unheimliches Kapitel ist, wie ich finde. Vielen Dank an Herrn Becker für seine Expertise und euch fürs Zuhören.
Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert, ihn bewertet und uns bei Spotify folgt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Hinter Bonner Türen. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers, weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. Eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Johanna Lübcke, Christine Ludewig und Andreas Deik. Sprecher Martin Busch. Grafik Sabrina Stamp.